Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid bei Radio Blau, sowohl hoffentlich zu Hause an den Kofferradios, als auch herzlich willkommen im Radio. Wir machen eine Live-Sendung als Teil der Leipziger Buchmesse, eine hoffentlich sich etablierende Tradition hier bei Radio Blau. Und mit dem Thema, das jetzt in der nächsten Stunde die Hauptrolle spielen wird, konnte man nirgendwo anders hingehen, denn es geht um Radio. Und auch Radio Blau hat sich diesbezüglich schon in der Aufarbeitung dessen, was im Kern hier behandelt wird, hervorgetan. Und zwar geht es um etwas, was in etwa zu der Zeit in die Radiolandschaft gesetzt wurde, als auch der Song produziert wurde, der gerade verklungen ist. Das waren nämlich die Sputniks mit dem Sputnik-Thema. Das wird auch später beim Ablauf des Zeitstrahls noch eine größere Rolle spielen. Und zwar geht es um DT64. DT64, das Jugendradio der Deutschen Demokratischen Republik, gegründet eben 1964 anlässlich des Deutschlandtreffens, für die, die das Kürzel nicht herleiten können. Ein Festival, das 1964, relativ kurz nach dem Mauerbau, linksorientierte Jugendliche aus Westdeutschland nach Ostberlin holte und dazu natürlich ganz, ganz viele Delegierte aus allen 15 Bezirken. Und es war ein relativ bunter Auflauf, der für DDR-Verhältnisse sehr lebensfroh aufgestellt war. Beatmusik spielte eine große Rolle, der Beatles-Hype war gerade am Hochpeitschen und die Idee war, für dieses Festival eben ein Festivalradio zu etablieren. Und das wurde auch getan. Und dieses Festivalradio, das in einem gläsernen Studio am Alex unter anderem agierte und ein schwimmendes Studio hatte und diverse Wagen, die durch die Gegend fuhren, zeichnete sich vor allen Dingen dadurch aus, dass es eben relativ frisch für DDR-Medienverhältnisse und wahrscheinlich auch damals weltweit war, weil es wurde frisch moderiert, direkt, ohne dass die Texte vorher geschrieben waren. Die Leute wurden live auf den Sender geholt und es wurde eben Beatmusik gespielt, was bis dahin doch eher argwöhnisch, wie alles, was an Sub- oder Popkultur aus dem Westen kam, betrachtet wurde. Und die ganze Sache war so erfolgreich, dass es, nachdem das dann eigentlich abgesetzt war, sehr viel Publikumszuspruch gab und die ganze Sache dann nach ein paar Wochen dann etabliert wurde. Und das war eben dann das Jugendradio DT64. Um das wir uns mit dem Buch Power von der Eastside jetzt kümmern. Und zwar wieder kümmern, denn Power von der Eastside, was ein später Jingle des Radios war, der aus gewichtigen Gründen in die Lande geworfen wurde, Power von der Eastside ist quasi eine Neumantelung eines Buches, das 1993, nämlich zum Ende von DT64, veröffentlicht wurde, das wir jetzt aufgegriffen haben, erneuert, erweitert, die Geschichte fortgeschrieben, andere Blickwinkel eingebaut und jetzt eben mit dieser vielleicht treffenden Unterzeile versehen, Jugendradio DT64, Massenmedium und, das wird dann zum Ende in eine größere Rolle spielen, Massenbewegung. Mein Name ist Alexander Pelemann und ich bin einer von 4 Herausgebern. Ich darf mir ein wenig auf die Schulter klopfen, dass ich Initiator dieser Geschichte, dieses wieder neu Veröffentlichens bin, zusammen mit Heiko Hilker, der damals eine wichtige Rolle bei eben jener noch zu fokussierenden Massenbewegung hatte. Und den beiden ursprünglichen Herausgebern, die auch die DT64-Journalisten waren, nämlich Andreas Ulrich und Jörg Wagner. Erschienen ist das Ganze beim Ventilverlag und eben dort unter anderem auf der Messe auch direkt zu erwerben, weil wir sind ja hier auch in Produktumläufen. DT64 als etabliertes Jugendstudio, das es dann eher war, eben noch kein eigenständiger Sender, dümpelte dann mehr oder weniger vor sich hin, hatte eine sehr gute Wahrnehmung in diesen ersten Monaten. Dann aber kam das sogenannte Kahlschlagsplenum des ZK der SED. Erich Honecker hatte sich diesbezüglich gut vorbereitet und die Themenänderung, die bei diesem Treffen des Zentralkomitees angesetzt war, nämlich weg von der Ökonomie, weil der Verantwortliche sich das Leben genommen hatte, hin zur Kulturpolitik. da ziemlich rigide durch die Lande gehauen und dafür gesorgt, dass unter anderem die gesamte Jahresproduktion der DEFA kassiert wurde, dass diverse Bücher kassiert wurden, dass Wolf Biermann mit einem de facto Berufsverbot versehen wurde und dass de facto Beat verboten wurde. Es gibt dieses wunderbare Sample, das auch immer mal kursiert, im O-Ton von Erich Honecker, der damals ja von der FDJ kam, die im Übrigen nicht diesen Sender verwaltet hat, sondern das unterstand direkt, also Medien unterstanden direkt dem ZK der SED. Die FDJ hat natürlich immer versucht, Einfluss zu nehmen, hat sich auch beschwert, dass er nicht groß genug sei, aber es war nicht direkt von der FDJ gelenkt, wiewohl natürlich das alles in dem Rahmen sich abspielte, den DDR-Medien so hatten. Und Erich Honecker hat dann so ein bisschen paraphrasiert, also gesagt, dass über lange Zeit die D64 die Beatmusik propagiert hat und dass damit jetzt also Schluss sein müsste, wobei man da im Hinterkopf behalten muss, dass kurz zuvor die Rolling Stones in West-Berlin waren und anschließend die Waldbühne zerlegt wurde und dass eine große Verunsicherung wohl bei den Offiziellen in der DDR da war, welche Kraft denn wohl in dieser Popkultur stecken möge, wenn also Menschen sich zu so etwas anstiften lassen und was, wenn das hier auch noch um sich greift. Das führte dann unter anderem dazu, dass es in Leipzig eine Demonstration gab, den sogenannten Beat-Aufstand, der natürlich schnell niedergeschlagen wurde. Und dass viele, viele Beatbands verboten wurden, ihren Namen ändern mussten, nicht mehr auf Englisch singen durften und so weiter und so fort. Nun hat D64 über die Zeit hinweg, also mit dem Auf und Ab der DDR-Popkultur existieren müssen, nachdem Beat also unterdrückt war, ging es dann weiter. Ich habe ja auch ein bisschen auch eine Bildstrecke vorbereitet. Das können natürlich diejenigen, die das Radio jetzt anhaben, nicht nachvollziehen. Aber wir sehen jetzt hier unter anderem dieses wunderschöne D64-Mobil von der Festivalzeit, hier das schwimmende Studio und hier das gläserne Studio mit lächelnden FDJlern. Das wurde also gut inszeniert. Und DT64 hat sich dann in diesem Auf und Ab der Teiltolerierung, Unterdrückung, Umarmung, Förderung versucht zu positionieren. Was durchaus schwer war, wenn man unter anderem mitbedenkt, dass ja eine der wichtigsten DDR-Rockbands, die schon als Beatband, als Butlers hier in Leipzig verboten wurden, dann Renft hieß und auch wieder verboten wurde. Was ja immer bedeutete, dass solche Bands dann auch im Giftschrank landeten und plötzlich nicht mehr existierten. Und da musste man sich natürlich durchmogeln irgendwie, um trotzdem einigermaßen als Jugendsender existieren zu können. Die D64 war unter anderem sehr engagiert in der Förderung der FDJ-Singebewegung, hier mit Perry Friedman, einem Kanadier, um korrekt zu sein und zu bleiben in heutigen Umständen, der in der DDR anlandete und diese auf so amerikanische Folk- und Skiffle-Musik und so weiter sich berufende Singebewegung stark beförderte, hier im D64-Studio. Und ähnliche Dinge. Und das Ganze, ohne das jetzt in allen Details darstellen zu wollen, weil dafür haben wir das Buch geschrieben und da kann man die verschiedenen Kapitel, die sich am Zeitstrahl in etwa orientieren, dann auch abarbeiten. Zumal wir eine sehr ausgebaute Chronologie dem Buch angefügt haben. Jedenfalls entwickelte sich der Sender so vor sich hin mit allem Auf und Ab. Und es gab diverse Sendefenster, die jugendkulturell waren. Das war neben D64 auch noch Hallo, das Jugendstudio von Stimme in der DDR. Es gab eine wichtige, eher musikwissenschaftlich, kann man fast behaupten, aufgestellte Sendung Trend und ähnliche kleine Spielwiesen, wo Popkultur eine Rolle spielte. Und eine Band, die mich damals in meiner frühen Jugend abgeholt hat und die ich über D64 und die schreckliche DDR-Fernsehsendung, in der Inszenierung jedenfalls schreckliche, Stopp Rock kennengelernt hat, waren Pankow. Und jetzt steigen wir schon mal in den 80er Jahren ein. We'll be right back.
Stadt komme, knallt der Lärm an meine Omme. Und ich feile wie eine Eule auf einer dicken Eisenbeule. Nun schon wochenlang herum, das macht mich ganz heiß und krumm. Doch Werkstattleben, das ist hektisch. Das macht mich verrückt elektrisch. Es schwingt und schappert hier aus Wind. Schau mal hier und hin, da ist irgendwie Leben drin. Über mir schnurrt eine Katze, Hilde führt ihr sanft die Tatze. Wenn mich jetzt Mathilde küsste, ich nicht länger feilen müsste. Doch der Meister steht ganz stumm hinter meinem Rücken rum. Mathilde macht mich ganz elektrisch. Sie schwingt und schappert hier und hin. In der ist irgendwie Leben drin. Sie schwingt und schappert hier und hin. In der ist irgendwie Leben drin. Jetzt kommt Meister Falk heran, sieht sich meine Beule an. Mensch, nimm doch endlich mal den Winkel, mach doch hier kein Hinkel-Tinkel. Zupft an seinem Schnauzbart rum. Mensch, Werkstatt leben, das ist hektisch. Ich mach Meister Falk elektrisch. Er schwingt und schappert hier und hin. In dem ist irgendwie Leben drin. Er schwingt und schappert hier und hin. In dem ist irgendwie Leben drin. Wann kommt denn mal heiß und krumm. Oh, Werkstattleben, das ist hektisch. Das macht mich verrückt elektrisch. Ich schwing und schapper hier und hin. In mir ist so viel Leben drin. Ich schwing und schapper hier und hin. In mir ist irgendwie Leben drin. Jetzt stellen Sie den Betriebsfunk an. Mit Musik geht's doppelt dran. Meister Falk macht nicht mehr Krach. Ja, Werkstattleben, das ist hektisch. Mit Musik, da wird's elektrisch. Es schwingt und schappert hier und hin. Es schwingt und schappert hier und hin. Das ist irgendwie Leben drin. Das ist irgendwie Leben drin. Es schwingt und schappert hier und hin. Das ist irgendwie Leben drin. Hey, Werkstattleben, das ist hektisch. Das war nicht verrückt elektrisch. Es schwingt und schappert hier und hin.
Die Gruppe Pankow mit dem Werkstatt-Song, der mich damals auch insofern abgeholt hat, als dass ich bei der sogenannten praktischen Arbeit damals in einem wundervollen Ort namens Torgelow existierend auf einer riesigen Eisenbeule herumfallen musste und definitiv große Inspirationen für ein anderes Leben bekommen habe. Insofern auch nochmal danke an Pankow und danke an die 64, dass es mich mit solcher Musik damals versorgte, was allerdings in Torgelow auch eine Art Zwangsversorgung war, denn man darf sich keine Illusionen hingeben, die übergroße Mehrheit der DDR-Jugend hat Westmedien konsumiert, so das möglich war. Also im Schwenkbereich der Sender um West-Berlin herum, wo es ja eine riesengroße Auswahl gab, SFB, RIAS, für die spezialorientierten EFN oder BFBS, also die Soldatensender. Oder eben, was sonst so zu empfangen war. Es gab diverse Bereiche des Landes, die ein wenig abgehangen waren. Es gibt diese liebevolle Bezeichnung, das Tal der Ahnungslosen für Dresden, also Gebiete, wo westliche Medien schlecht zu empfangen waren und dadurch natürlich auch gebunden waren. Und so war ich in Torgelow an DT64 gebunden. Wiewohl ich vorher radiomäßig anders sozialisiert war und dann zu neuen Umständen bei DT64 zum Hörer wurde, weil es nämlich Dinge gab, die über die kleinen Momente, wie zum Beispiel solche Songs von Pankow, hinaus wiesen. By the way, im Buch gibt es eine sehr schöne Diskussion, die von Jürgen Balitzki hier nochmal dokumentiert wurde, um die Sprachlichkeit der DDR-Rockmusik, die ja vom staatlichen Anforderungskanon her ja sehr hochlyrisch sein sollte oder sich eben stark eher an den Zielvorgaben als an den Kritikmomenten aufhalten sollte. Und da gab es eine sehr wichtige Trendsendung, wo sich diesbezüglich sehr viel abspielte. Das sei schon mal als Köder hier benannt, wo es am Ende dann eben auch um Pankow bzw. die Vorgängerband, die Gaukler-Rockband geht. Nun, es gab bei DT64 sehr viele Spezialsendungen und das war etwas, was dann in dem Moment, als DT64 auch für mich wichtig wurde, ausgebaut wurde und ich denke mal für viele, die DT64 gehört haben, auch zu einem prägenden Moment wurde. DT64 stand unter Druck, so wie die DDR-Medien, wie gerade skizziert, allgemein. Und zwar eben aufgrund dieser Zahlen, die auch erfasst wurden von einem Jugendforschungsinstitut hier in Leipzig, das soziologische Studien machte über Medienkonsum und auch sonstige Dinge, die aber natürlich alle dann im Giftschrank landeten, also nicht in der Öffentlichkeit diskutiert wurden. Aber das wurde natürlich immer weitergegeben an die entsprechenden Verantwortlichen. Und Anfang der 80er Jahre, als sich die Musiklandschaft auch änderte, im Westen also neue Welle herrschte und die DDR so den Anschluss da auch diesbezüglich verlor, gingen die Zahlen extrem runter. Und das führte unter anderem dazu, dass beschlossen wurde, aus DT64 einen eigenständigen Sender zu machen. Und an dieses Jugendforschungsinstitut hier in Leipzig wurde durchgegeben, dass es sozusagen natürlich im Rahmen der Dinge keine Denkverbote geben würde. Und die sollten mal so vorschlagen, wie so ein Sender denn aussehen sollte. Und da gab es eben eine Forderung, um eben diese verschiedenen existierenden Subkulturen zu binden, Spezialhörerschaft zu binden, dass man eben vor allen Dingen die Abend- und Nachtschiene mit spezifischen Sendungen bestückt. Dazu gehörte unter anderem auch Electronics, die allerdings, wie ihr lesen könnt, 13.03 Uhr am Samstag kam. Eine Sendung, die ja bis vor kurzem noch, wenn auch einmal umbenannt, weiter existierte. Olaf Zimmermann hat sie bei DT64 betrieben und dann später umbenannt in Elektrobeats bei Radio 1, vor kurzem verrentet, so wie verschiedene andere von DT64, die das Glück hatten, noch weiterzumachen im Radio, jetzt so langsam aus dem Klangkosmos fallen. Es gibt ja nur noch wenige, vor allen Dingen eben bei Radio 1, wie gerade benannt. Also Electronics war eine Sendung und die Sendung, die mich abgeholt hat, das war das Paroktikum von Lutz Schramm, der hier zu sehen ist im Radiostudio. Eine Sendung, die konzipiert war als eine große Offenheit experimentellen Klängen gegenüber pflegen wollte, aber jetzt nicht unbedingt explizit eine Punk- oder Post-Punk-Sendung sein sollte, was dann aber aufgrund des Hörerdrucks dann mehr und mehr zum Charakter der Sendung wurde, allerdings im allerbreitesten Sinne, also Post-Punk von Gothic, elegisch, die Wolken wallen lassen bis zu Hardcore-Noise, also jegliche Klangspektren wurden dort abgedeckt, weil es eben für all das eben auch eine Nachfrage gab, beziehungsweise eine radikale Unterversorgung. Und das war der Moment, der mich dann an die D64 gebunden hat und am Ende auch dazu geführt hat, dass ich Power von der Eastside initiierte. Und zwar jetzt nicht unbedingt nur das Buch, sondern es gab auch davor eine gleichnamige Ausstellungsserie, die an 7 Stationen war, unter anderem auch in Leipzig in der Galerie Coop. Und wenn wir jetzt schon beim Persönlichen sind, so sah ich aus, damals auf einem Balkon in Torgelow herumstehend mit Sehnsuchtsartikulation, eine gewisse Osttendenz vielleicht auch schon in der Mützengebung. Und das ist auch das Bild, das hier sich bei dem zweiten Vorwort oder den zweiten Vorbemerkungen findet, die ich jetzt mal von mir geben will, um vielleicht meine Position in kondensierterer Form hier etwas aufzuklären oder auf gute Weise zu verklären. Also Vorbemerkungen, in dem Fall Vorbemerkung 2, die ersten kommen von Jörg Wagner, natürlich dem Erstherausgeber. Power von der Nordostzeit. Das Jugendradio D64 rückte zuletzt 2014 noch einmal stärker in den Fokus, als im Berliner Kino Babylon mit dem Return to Sender Festival das Jubiläum von 50 Jahren zelebriert wurde, maßgeblich organisiert von Heiko Hilker und Marion Brasch. Also sowohl aus der ehemaligen D64-Belegschaft heraus, Marion Brasch, als auch seitens früherer Aktivisten zur Rettung von D64, was die außergewöhnliche wechselseitige Nähe noch einmal verdeutlichte. Braun von der Eastside, das natürlich vor allem das 1993 erschienene D64-Buch von Andreas Ulrich und Jörg Wagner fast vollständig wieder zugänglich macht, ist dieser Beidseitigkeit folgend nicht zuletzt auch der Versuch, die Minderheits-, in Klammern, Massenbewegung der für ihr Radio kämpfenden Hörerinnen stärker zu gewichten, als es 1993 gelungen war. Dieser Versuch basiert dabei auch auf einer gleichnamigen Wanderausstellung, initiiert und organisiert von Zonik, dem ehemaligen Fanzine für kulturelle Randstandsblicke und Involvierungsmomente, dem übrigens auch eine Sendung hier bei Radio Blau gewidmet ist, alle 14 Tage mittwochs, 21 bis 23 Uhr, das ich mittlerweile zur Publikation, zum Präsentationsplattform verklärt habe. Die Ausstellung war ein, das überspringe ich jetzt vielleicht mal, die Ausstellung, also 7 Stationen, wie schon erwähnt, ein wucherndes Projekt der Aufarbeitung, das anlässlich einer anderen Jubiläumstaktung, nämlich angesichts des Beginns von 3 Jahrzehnten, die Bewegung für das Jugendradio in den Mittelpunkt stellte. Die 1990 mit dem RIAS-Frequenz-Coup ansetzte, 1991-92 eskalierte und für einige besonders stark Engagierte sogar bis über die Mitte der 1990er andauerte, als allerdings aus dem Einsatz für das Jugendradio eine Auseinandersetzung um dessen Charakter geworden war. Ein vom Sender da schon eher ungewolltes Einmischen derjenigen, die seine Existenz erstritten hatten. Der nämlich ab 1993 als MDR Sputnik einen traurigen, langsamen Reformtod starb. Konsequenterweise ist heute auch auf der Homepage von MDR Sputnik, damit schlägt sich auch der Bogen zum Anfangstitel, keinerlei Verweis auf die Vorgeschichte zu finden. Und als die Ausstellung im Puschkin-Haus in Halle-Saale ihre bisher letzte Station hatte, eben an der D64-Endstation, ließ sich der Sender zu keinerlei Reaktion herab. Ein D64 hat es hier nie gegeben. Meinerseits brauchte es allerdings kein Return to Sender, das ich leider auch nicht besuchen konnte, um D64 wieder in Erinnerung zu rufen. Zu sehr ist, was ich mache, von grundlegenden Prägungsmomenten durch das Jugendradio herzuleiten. Wiewohl ich als Westradiohörer anfing, auf der Sportschule des Armeesportclubs Vorwärts in Frankfurt-Oder, als die Popkultur mich erfolgreich von dem abbrachte, was mein Daseinsgrund vor Ort war, hoffnungsvoll abgesandt aus der vorpommerschen Landesrandprovinz, dem Ring im griechisch-römischen Stil. Nachdem ich bereits der Film Beat Street eine Saison zum Breakdancer gemacht hatte, ging es nämlich, nicht zuletzt durch Vernetzung mit lokalen Jugendlichen, auf der Drift ins coole ästhetische Abseits, hinein in die Indie-Welt. Wie eben präsentiert in den Berlin Independent Charts auf SFB, moderiert von Burkhard Rausch. Der hat inspiriert, ließ sich aber kaum mehr der notwendige Kampfeswille auf die Matte bringen, was dazu führte, als Kader aussortiert und in die Ödnis der Herkunft verdammt zu werden. Mit einem für den Ort vollkommen unangemessenen Willen zum Stil ging es also zurück nach Torgelow, Kreis Uckermünde, Bezirk Neubrandenburg, nahe Polen, fern der Radiowellen aus Berlin-West. In jenem Sommer von 1986 war ich aber sogar noch abgehangen von den Wellen, die das im März gestartete Jugendradio DT64 transportierten, Denn der Sender Helpterberg nahe Neubrandenburg schaltete das Programm erst Anfang 1987 auf. Verzweifelt auf der Skala nach Abwechslung suchend, blieb ich zufällig auf Stimmen der DDR hängen, wo die Beatkiste lief. Eine den für mich leider unentrinnbaren DDR-Rock-Mainstream in die Wertung nehmende Traditionssendung, deren erster Moderator der noch junge Frank Schöbel war. Für die Jüngeren hier ein wichtiger Schlagersänger der DDR. Nun aber hieß der Mann hinterm Mikro Lutz Schramm und präsentierte in den international angelegten Wunschsektionen überraschende Abweichungssounds, die genau auf mein pubertäres Sehnsuchtssensorium für Schräges trafen. Ob es über die Beatkiste war oder reiner Zufall in Langeweilevermeidung, Silvester 1986-87 hing ich am Radio und hörte erstmals und für mehrere Stunden seine Sendung Paroktikum, die im März bei DD64 gestartet war und von Stimme der DDR geteilt als neues Spezial Klangköder ins Land warf. Punk, Postpunk und andere Sondersounds. Sobald sie zu empfangen war, wurde sie zu meiner Lebenstaktung. Mehr dazu siehe den Beitrag von Lutz Schramm in diesem Buch. Die Bedeutung der Sendung für DD64 zeigt sich vielleicht auch dadurch, dass auf der Buchrelease-Party von 1993, also von dem ursprünglichen Buch, diverse Bands des Ex-DDR-Alternativspektrums spielten und Lutz Schramm mit einer Paroktikum-Disco antrat, wenige Wochen nachdem die Sendung letztmalig bei der DD64-Abspaltung Rockradio B erklungen war. So, jetzt haben wir hier schon einige Momente geballt, die vielleicht ein bisschen der Erklärung bedürfen. Warum wurde für diesen Sender gekämpft? Was waren die Umstände, die dazu führten? Aber vorher noch ein bisschen Musik, und zwar vielleicht auch mit einem doppelten Werbetrommelwirbel versehen. Paroktikum, diese Sendung, die sich eben um Punk, Postpunk und alles Mögliche in diesem Schwenkbereich kümmerte, hat sich auch dadurch ausgezeichnet, dass dort der, nun ja, DDR-Underground oder dann vielleicht auch nicht mehr ganz Underground abgebildet wurde. Also Bands, die sich an Punk, Postpunk und ähnlichen Dingen orientierten, die aber vornehmlich, zumindest fast alle, die dort gespielt wurden, doch versuchten, den legalisierten Weg zu gehen. Also eine Einstufung zu machen, also eine Kommission zu spielen, die dann eine Spielerlaubnis erteilt, den Namen bewertet oder vielleicht einen neuen Namen fordert und so weiter und so fort. Und Lutz Schramm hat sehr früh angefangen, diese Tapes zu spielen von den Bands, die ihm vorlagen. Und es passierte nichts. Nochmal, wir sind also beim staatlichen Jugendrundfunk und es werden illegale Bands mit illegalen Tapes, deren Vervielfältigung sowieso nochmal illegaler ist und der Verkauf auch nochmal eine Stufe drauflegt, werden im Staatsrundfunk gespielt und es passiert nichts. Und dann macht Lutz Schramm einfach weiter und das löst dann auch aus, dass dann erste Bands anfangen, ihm direkt Tapes zu schicken. Und das wiederum kriegen andere Bands mit und dann rollt dann so eine Lawine durchs Land, die gleichzeitig auch auf eine Landschaft trifft, wo erste Jugendclubs sich für solche Sounds öffnen, in Berlin, aber auch in Lugau unter anderem, ein ganz früher wichtiger Club. Und das Wechsel wirkt dann immer stärker und drückt sich dann auch wunderbar darin aus, dass das Paroktikum die Manuskripte in die Lande schickt, kostenloser Service sogar, wo man viele Texte eben auch, die eher gelesen wurden als frei vorgetragen, dann bekam, was auch nochmal diesen ganzen Informationsmangel ein bisschen unterspülte. Und Lutz Schramm hat die Adressen der Bands hinzugefügt. Und damit konnte man eins und eins zusammenzählen und diese Kassetten dann auch direkt bei den Bands bestellen. Also im Grunde genommen hat das DDR-Staatsradio diesen Underground-Umlauf zumindest mit angeheizt. Und um an noch mehr Material und vor allen Dingen besser klingendes Material zu bekommen, weil das ja unter Underground-Bedingungen aufgenommen worden war, hat Lutz Schramm etwas aufgegriffen, was der berühmte John Peel, ganz wichtiger britischer Radio-DJ, ebenfalls gemacht hat, nämlich Sessions. Also die Peel-Sessions sind natürlich in einem richtigen Studio, wo die Bands, die natürlich vielleicht auch eine andere Erfahrung mit Studios haben, dann ist die Möglichkeit hatten, schnell neue Titel einzuspielen, die dann John Peel spielen konnte. Gehört heutzutage bei Plattensammlern zu einer gewichtigen, zumindest in diesem Indie-Bereich, Sektion, die Peer-Sessions zu haben mit anderen Versionen und so weiter. Und Lutz Schramm hat diese Kapazitäten im Studio nicht oder noch nicht zur Verfügung gehabt zum Anfang und hat dann Live-Mitschnitte inszeniert, beziehungsweise teilweise vor Ort aufnehmen lassen, also die Avantgarde, absurd, Elektro-Pop-Band Agi Geige hat in einer Galerie in Karl-Marx-Stadt aufgenommen mit einem Übertragungswagen, der sonst also rausfuhr für Live-Übertragung. Und das Gleiche haben sie eben mit Konzerten in Berlin gemacht, mit verschiedenen Bands. Und was wir gerade gemacht haben, ist, wir haben die allererste dieser dann Paroktikum-Sessions genannten Aufnahmen veröffentlicht auf einem Vinyl bei der Edition Iron Curtain Radio. Und ihr hört jetzt die Band Die Anderen, die in gewisser Weise auch missbraucht wurden, weil von ihrem Namen dann diese Bewegung abgeleitet wurde der anderen Bands, was aber eine Idee des Labels Amiga war, wofür die anderen nichts konnten, aber sie konnten sich eben auch nicht dagegen wehren. Und ihr hört jetzt ihren Titel Gelbe Worte, aufgenommen am 25.10.1987 im Kreiskulturhaus Treptow in der Puschkinallee nahe der Mauer.
Okay. Gelbe Worte.
Thank you.
von der Eastside ist das Leitmotiv dieser Live-Sendung auf Radio Blau Buchmesse Spezial. Wir haben etwa die Hälfte der Wegstrecke schon absolviert. Es gibt, wie ihr vielleicht merkt, viel zu erzählen und noch viel mehr nachzulesen in dem Buch, um das es geht. Power von der Eastside, Jugendradio, DIT64, Massenmedium und Massenbewegung, erschienen im Ventil Verlag aus Mainz. Nun, wir sind jetzt Ende der 80er Jahre. Wir hörten mehrfach so Sounds des Unmuts, Klänge, die in gewisser Weise für einen dagegen stehen. Welcher Härte dann, dass er erstmal noch dahingestellt. Auf jeden Fall brodelte die Gesellschaft und das Gelände wurde abschüssig und die DDR geriet ins Rutschen und implodierte jämmerlich. DIT64 hat das Ganze in gewisser Weise auf coole Weise, könnte man sagen, begleitet. Einerseits mit Sounds, die definitiv etwas Subversives hatten, weil sie in diese Gesellschaft hineingrätschten, soweit es ging. Auch dort gab es natürlich Spielverbote. Eine Zeit lang durften zum Beispiel keine einheimischen Songs, die Neofaschismus artikulierten, gespielt werden, weil das als einheimisches Problem besser weggeschwiegen worden wäre, wie man meinte an den entscheidenden Stellen. Und nun ja, dann kam die friedliche Revolution und der Weg wurde gen deutsche Einheit eingeschlagen und DIT64 schlug sich unglaublich schnell frei. Es war der erste Sender, der über die Montagsdemonstration berichtete, der erste Sender, der sich für Personen aus den Oppositionskreisen öffnete, der erste Sender, der, was überhaupt nicht vorgesehen war in den Regularien, sich eine neue Intendanz gab. Das heißt, sie schmissen im November, am 8. November, kurz bevor die Mauer aufging, die Intendanz raus und wählten eine neue, so ein bisschen wie so eine Rätebewegung. Und sehr schnell öffnete sich der Sender auf allen Feldern, denn vorher war es eher im Sound subversiv, aber natürlich im Inhalt, vor allen Dingen im Tagesprogramm, doch natürlich angepasst dem, was gefordert war und dann auch in die entsprechende natürlich tagestaugliche Musik gepackt. Und am Tag spielte auch der von mir vorhin schon erwähnte DDR-Mainstream doch eine größere Rolle als in den Nachtsendungen. Und dieser Sender war, wie ich fand, in seiner Entwicklung dann über 90, 91 hinweg ein idealer Sender, weil er auf Augenhöhe mit den Hörenden agierte, was man eben auch merkte. Wir waren alle in dieser gesellschaftlichen Verwirrungsphase, mussten uns zurechtfinden. Und das drückte DIT64 ganz wunderbar aus und war in gewisser Weise auch so eine Art Radiosozialarbeiter vielleicht sogar für die mit den neuen Verhältnissen herumtorkelnden Menschen und war wirklich ein Identifikationsmedium geworden, was ausgehend von dem, was ich vorhin versucht habe zu schildern, also das doch sehr kritische Abhören von DDR-Medien, um es vorsichtig zu artikulieren, anging seitens der DDR-Bevölkerung, dann doch erstaunlich war, wie schnell dieser Sender es dann über die Spezialsendung hinweg geschafft hat, ein wirklich erstaunliches identifikatorisches Potenzial zu schaffen, das sich zum ersten Mal bei dem kurz erwähnten RIAS-Coup offenbarte, als nämlich kurz vor der dann anstehenden Wiedervereinigung zu den Bedingungen natürlich des Wiedervereinigungsvertrags, der bedeutete, dass bis Ende 1991 alle Medien entweder in föderale Systeme zu überführen oder eben aufzulösen seien, was eben auch für DIT64 das Todesdatum in gewisser Weise festlegte. Und da wurde nochmal versucht, schnell die Radiolandschaft kurz vor der Wiedervereinigung neu aufzuteilen. Und zwar in gewisser Weise zwischen dem RIAS, der ja auch eine neue Aufgabe brauchte, weil er ein Propagandasender des Westens war. Und der Osten war sozusagen jetzt erobert. Der musste auch neue Felder finden. Und da wurden ein Großteil der Frequenzen von DIT64 dem RIAS sozusagen übergeholfen. Mit dem Grundgedanken, dann vielleicht für Berlin und Brandenburg DIT64 zu retten. Und dagegen hat sich eine spontane Massenentäußerung aufgewallt mit Hungerstreik und großer Ansammlung vom Ministerrat in Berlin, Demonstrationen in Neubrandenburg, Dresden und was weiß ich wo. Und da zeigte sich zum ersten Mal, wie viel Identifikation bei den Hörenden da war, dass man bereit war, so weit zu gehen für einen Radiosender. Also das war so ein Signal Und nun ja, dann verstrich die Zeit und in etwa ein Jahr später, also 3, 3,5 Monate, bevor dann im Grunde genommen das Ende von DT64 anstand, hat dann der Sender in Abstimmung mit den ersten gegründeten Rettungsvereinen, die es sogar schon gab in Chemnitz und Dresden, was vielleicht ein natürliches Terrain für diese Bewegung war, weil es eben das Tal der Ahnungslosen war und wo eine sehr große Stammhörerschaft war, die sich auch in großen Demonstrationen ausdrückte und auch in einem großen Elan verbunden mit erstaunlichen Organisationstalenten, unter anderem eben Heiko Hilker, der Mitherausgeber des Buches, der da weit vorne agierte. Und dann gab es eine ganz wunderbare Aktion, die mit dem Gedanken spielte, was ist eigentlich, wenn jetzt Abschaltung ist und DT64 macht einfach als Piratensender weiter. Also im Grunde genommen ein Langhörspiel über den gesamten Tag ab 5 Uhr morgens bis in den frühen Abend hinein sendete DT64 Mitte September, als wenn der 1.1.1992 wäre. Der Wetterbericht war entsprechend, die Nachrichten waren entsprechend, es wurde von Frost und so weiter berichtet und die Leute riefen an und erzählten, wie ihr Silvester war. Und DT64 hat so agiert, als wenn es als Piratensender durch die Lande fahren würde und von der Post verfolgt wird und versucht, den Sendebetrieb aufrechtzuerhalten. Und das war so ein Fanal, das war so fantastisch, auch unglaublich gut durchgeführt. Gibt es auch Mitschnitte online, könnt ihr finden. Das dann wirklich die Bewegung aufwallte, weil am Ende dann der Chefredakteur, der sehr engagiert war damals, Michael Schiwak, eine lange, oder vielleicht war sie nicht so lange, aber sie war auf jeden Fall sehr prägnant und mitnehmend, eine gute Rede gehalten hatte, gesagt, okay, das war die Probe. Der Ernstfall wird so nicht passieren. DT64 wird nicht als Piratensender existieren und es wird einfach ein Ende da sein, wenn wir jetzt nicht gemeinsam loslegen. Und so war es dann. Und es hat sich eine Bewegung durch das Land gegründet und zwar nicht nur in der ehemaligen DDR, sondern auch, und das ist sehr interessant, als wir recherchiert haben für die Ausstellung, dass es von etwa bekannten 85 Initiativen, also die wirklich organisiert in größeren Maßstäben waren, etwa 30 im Westen gab. Und zwar in den Bereichen, wo DT64 gehört werden konnte, wo man es einfach nur als einen coolen Radiosender eben wahrgenommen hat, der sich auch sehr früh schon als ein Ost-West-Radio insofern verstanden hat, als dass Leute zum Beispiel von Radio 100, einem sehr interessanten West-Berliner Radioexperiment vorher, zu DT64 kamen und auch andere Leute, dass man Aktionen mit westlichen Radiosendern zusammen machte und natürlich über die Zeit hinweg sowieso versucht hat, sich da zu orientieren. Es gab Ideen, auch als Privatsender vielleicht weiterzumachen und so weiter und so fort. Aber das ließ sich alles nicht verwirklichen, aufgrund verschiedenster Aufstellungen. Und dann, ihr seht hier den Aufruf für Greifswald, wo ich mich dann auf die Straße gesetzt habe im strömenden Regen am 6.11.91, ging also eine Aktionskette durch eben all diese Orte, wo sich die Leute zusammenfanden. Unter anderem eben auch im größeren Maßstab, wie hier im Buch auch dargelegt, in Leipzig. Das ist eine kleine Delegation von Greifswaldern dann an jenem schrecklichen Tag, der dann kein schrecklicher für alle war. Und zwar hat die Bewegung es geschafft, durch viel Druck, geschickte Inszenierungen und was sonst noch so medienpolitisch da im Hintergrund eine Rolle spielte, kann man vielleicht nachlesen. Auch da ist noch nicht alles wirklich ergründet. Jedenfalls war es so, dass das Resultat dieses Kampfes, wo es auch einen sehr schönen Dokumentarfilm im Übrigen gibt, der auch online abgestellt ist, Chronik einer angekündigten Abwicklung, DT64. Jedenfalls war das Resultat, um es ein bisschen kurz zu machen, weil die Zeit auch dahin schrumpft, dass eigenwilligerweise der MDR sich bereit erklärte, DT64 zu übernehmen, zumindest erstmal für ein halbes Jahr. Und der Norden aber, wo wir ja existierten und kämpften, sich dann dem NDR angeschlossen hat, aufgrund der Behauptung von so etwas Ominösem wie einer nordischen Identität. Und so fuhren wir also aus Greifswald als Abordnung der DT64-Initiative, ich bin da etwas bekümmert mit Kopftuch, ins Studio. Also wir sind hier wirklich im Studio von DT64 und waren dann also Abgeordneten derjenigen, die jetzt abgehängt waren, abgeschaltet wurden. Während in Berlin und Brandenburg die Sache etwas komplizierter noch war, es war an sich schon kompliziert genug, weil urplötzlich der RBB oder ORB, wie er damals noch hieß, auch ein eigenes Jugendradio gründete, und zwar mit DT64-Leuten. Alle DT64-Leute waren bereits im September entlassen worden und waren also frei auf dem Markt und wussten nicht, wie es weitergeht, weil bis Mitte Dezember, ich glaube 20., 21., unklar war, ob am 1.1. DT64 weiter existiert oder ob die eben alle irgendwo auf der Straße erstmal landen. Und so haben eben einige einen Strohhalm ergriffen und sind auf die andere Seite gewechselt, weil medienpolitisch war das im Grunde genommen zumindest erstmal das Todesurteil für Berlin und Brandenburg, weil dort stand ja im Hintergrund der SFB, der dann perspektivisch eben mit dem Sender, der im Ostteil der Stadt existierte, dann fusionieren sollte. Das war eine naheliegende Idee. Und da jetzt ein eigenständiger Sender da war, der sehr starken DT64-Charakter hatte, aber sehr viel kleiner war, also in gewisser Weise ein potenzieller politischer Spielball, war also für Berlin-Brandenburg die Perspektive im Grunde genommen abgeschnitten. Was ein bisschen skurril war, weil die Landesregierung, die SPD war, eigentlich pro DT64 war. Aber da hat sich das föderale System dann auf andere Weise durchgesetzt. Der Rundfunk war ja unabhängig. Und zwar vielleicht auch, das ist so eine Mutmaßung, warum sich das dann so aufgestellt hat, weil eben der MDR eigenwilligerweise diesen Schritt auf DT64 zugegangen war. Da muss man dazu wissen, dass der MDR vom Bayerischen Rundfunk aufgebaut wurde, also eigentlich von der CSU. Also tiefschwarz und eigentlich alles, was aus der DDR kam, abgelehnt hat. Und diese Haltung wurde bis auch kurz vor diesem Beschluss durchgehalten. Also das Programm sei unausgegoren, linkslastig und so weiter und so fort. Und es gab eigentlich keine Notwendigkeit, auch wenn es Demonstrationen gab und so weiter und so fort, vielfältigste Aktionsformen. Aber das hätte man durchaus auch politisch aussitzen können, wie man alles andere eben auch ausgesessen hat und durchgezogen, unter der Treuhand und so weiter. Aber aus irgendeinem Grund hat Kurt Biedenkopf da die Initiative ergriffen, der lustigerweise im ersten Buch dann entsprechend auch ein Vorwort hinterlassen hat, das wir dann konsequenterweise als allerletzten Text hier abgebildet haben. Der eben gesagt hat, okay, wir machen das irgendwie. Und warum, das weiß man bis heute nicht. Also er hat dann den, und da war sozusagen die Föderalität wieder anders aufgestellt, quasi feudal. Also der Landeskönig hat entschieden und alle anderen Medien, Gremien und so weiter haben dann entsprechend des Befehls oder der Meinungsäußerung dann gehandelt. Und so hat sich das dann abgespielt. Also der MDR übernahm, es wurde noch aus Berlin gesendet, und zwar ein halbes Jahr auf UKW. Dann wurde der Sender für ein Jahr auf Mittelwelle verbannt. Grauenhafte Qualität. Das hat uns aber wiederum angeschlossen im Norden, die wir dann wieder DT64 hören konnten. Das ging ein ganzes Jahr. Und dann wurde der große Beschluss gefasst, okay, Berlin driftet eh weg, hat sein eigenes Programm, fusioniert irgendwann. Das waren auch sehr schwierige Prozesse, die man auch mal nachvollziehen kann. Was sowieso, dieser ganze Prozess ist extrem interessant im Sinne der Vereinigung oder eben auch Nichtvereinigung der Medien im Rahmen dieses großen Transformationsprozesses. Und dann wurde beschlossen, wir machen jetzt also eine Komplettübernahme und der Sender wird umbenannt. Und zwar eben in Sputnik. Das war die große Idee. Und der warum hieß der Sputnik? Nun ja, weil der Sender ins All geschossen wurde. Es war kein Radiosender mehr, sondern es war ein Sender, der über den Transponder verbreitet wurde, also über Satellit. Und dort existierte Sputnik, ich glaube, 4 Jahre lang und wurde dann erst auch unter großen Querelen überhaupt erst wieder auf UKW aufgeschaltet. Das bedeutete auch, dass sie aus Berlin weg mussten. Die ganzen coolen Berliner mussten dann entweder nach Halle ziehen, wo der Sender dann etabliert wurde. Erst war Leipzig übrigens im Gespräch, aber dann wurde es doch Halle. Und viele sind gependelt. Und über die Zeit hinweg passierte dann das, was ich so kurz gefasst hier schon mal entäußert habe, dass also der Sender komplett seines Charakters beraubt wurde. Schritt für Schritt für Schritt wurde alles immer schnittiger, immer gleichförmiger, immer durchhörbarer, wie man sich so ein modernes Radio anscheinend in den Gremien vorgestellt hat. Interessanterweise war aber derselbe Chefredakteur, der für DT64 gekämpft hat, auch derjenige, der das bei Sputnik durchsetzte und dann schlimmerweise später sogar noch Jump begründete. also sich also diesbezüglich in der Radiogeschichte mehrfach schuldig gemacht hat. Und nun ja, dann wurden diese ganzen Spezialsendungen, die ja für mich auch die Kette zum Sender waren, Schritt für Schritt eben auch abgekoppelt. Es gab noch diverse, die dann auch nach der Umbenennung oder kurz davor etabliert wurden. Also für mich ganz wichtig war Grenzpunkt Null mit Rex Joswig, der hier auch einen wunderbaren Radio-Rant aufgenommen in Halle bei der Eröffnung der Ausstellung dort zusammen mit Marion Brasch, wo er also wettert gegen das heutige Radio. Und diese Grenzpunkt Null-Sendung, zweistündige Spezials mit Poesie, gelesen zu Sounds oder eben Geschichten. So, da konnte man wirklich abtauchen, rauschhaft sich da verloren geben. Oder eben BBBC, die Blood Brothers Broadcasting, was also die frischen Sounds aus London eingeschleppt hat. Oder Jessa Nova, wichtiges DJ- und Produktionsteam aus Berlin, was so, ja, eben Jesse Sounds anging. Die hatten dort eine Spezialsendung und so. Aber nach und nach wurde alles weggecuttet und das eben bis hin zu der Konsequenz, dass also heute bei Sputnik überhaupt nichts mehr auf DT64 verweist oder überhaupt auf irgendwas, was Geschichte ist. Es ist komplett geschichtslos, was schon fast ein eigenwilliges Kunstwerk ist, wenn es nicht so schlimm wäre. Und um hier nochmal kurz, auch wenn es für die Radiohörer sich jetzt nicht überträgt, aber ich kann ja mal beschreiben, was wir sehen. Also es gibt hier noch ein paar Aufnahmen von dann den großen Demonstrationen im Norden, an denen ich natürlich auch teilgenommen habe, die, das muss man dann auch hier zugestehen, im Gegensatz zu dieser großen Bewegung, die so klug agierte in den politischen Raum hinein, so gut organisiert war, im Norden war es dann doch etwas stumpfer, wie so oft. Da ging es dann doch ein bisschen auch mit Randale einher, aber das hatte vielleicht auch was mit diesem Frust zu tun, dass man da jetzt zurückgelassen war. Hier marschieren wir jedenfalls durch Schwerin. Und da sieht man auch, dass sich das so massiert. Hier ist eines meiner Lieblingsbilder überhaupt, NDR Hals Maul. Das ist dann ein schöner Bogen, dieses Foto von einem Boot auf dem Pfaffenteich in Schwerin, das eben als Piratensenderboot hier installiert ist. Und im Buch findet sich auch ein sehr interessanter Beitrag von Alex Körner aus Halle, der bei Radio Korax auch sehr weit vorne mit agiert, der nämlich auch diese Beziehung untersucht zwischen den dann entstandenen Piratenradios, Radio Frei in Erfurt, Coloradio in Dresden, alle als Piratenradios gestartet und im Speziellen ein Piratenradio, das sich dann wirklich mit diesem Impetus in Weimar gegründet hat. Also wenn ihr jetzt das Radio uns wegnehmt, dann machen wir eben ein eigenes Radio, das heißt dann PT64. Und die haben dann auch konsequenterweise dieses Radio gestartet, obwohl die DT64 weitergesendet hat und sind dann später mit Radio Frei in gewisser Weise auch fusioniert, zumindest personell. Also auch das sind Momente, die in dem Buch abgebildet werden, so wie es eine Vielzahl von Perspektiven gibt, unter anderem auch einigen Westperspektiven, also von Leuten, die sich später mit DT64 beschäftigt haben, sich das erarbeitet haben und dann Präsentationsreihen in Berlin gemacht haben und dann nochmal eine ganz andere Annäherung reinbringen, die jetzt vielleicht auch von, sagen wir mal, einer anderen Emotionalität ist. Und damit sind wir auch schon im Grunde genommen am Ende dieses Darlegungssprints angelangt. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Hilmar, wenn du willst, kannst du auch noch einen letzten Titel hier auflegen. Und zwar wünsche ich mir, weil ich auch Hunger habe, den Titel Frikadelle von AG Geige, die vorhin schon mal kurz erwähnt wurden, als eine wichtige Band eben dieser sogenannten anderen Bands, die im Paroktikum liefen, und bei der AG Geige darf man wirklich davon reden, dass sie ja eine definitive Sensation waren, die sich über das Radio durchgesetzt hat und die auch interessante Linie ins Heute, wo wir existieren müssen, aufweisen kann. Und zwar ist dann aus denjenigen, die die AG Geige betrieben haben, also Frank Brettschneider und anderen, dann unter anderem das Label Rasta Noton geworden, also eines der wichtigsten Avant-Elektronik-Labels der 90er, 2000er, Carsten Nicolai und Olaf Bender etc. etc. Also das sind alles Geschichten, die auch im Kreativbereich sich natürlich ins Hier und Jetzt ziehen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Mein Name ist und bleibt wahrscheinlich auch Alexander Pelemann. Und ich hoffe, ich habe euch ein wenig neugierig auf dieses Buch oder eben allgemein auf die Geschichte von Didi 64 gemacht. In diesem Sinne, eine Frikadelle bitte.
Da war einmal ein Mann, der ging hin und her, zu sehen, wo in der Stadt was zu essen wär. Als er endlich gefunden eine Kantine, trat er dort ein mit bescheidener Miene. Er zog heraus den Beutel mit Geld und stellte fest, dass dieser nur noch 3 Groschen enthält.
Er durchforschte die Speisekarte von A bis Z, um zu sehen, was es für 3 Groschen wohl geben täte. Schließlich fand er etwas an einer Stelle, eine Frikadelle. Er rief nach dem Kellner durch das Lokal.
Bitte, mein Herr, Frikadelle, einmal.
Da brüllte der Kellner durch das Lokal, der Herr erwünscht.
Frikadelle, einmal.
Da fragte der arme Mann in seiner Not, gibt es zur Frikadelle auch Brot? Da brüllte der Kellner durch das Lokal, es gibt kein Brot zum Frikadellenmahl. Mal ein Mann, der geht hin und her, zu sehen, wo der Stadt zu essen wäre. Eine Frikadelle,
Und was für